Zur Predigt aus Jakobus 5, die Verse 7 bis 11. Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. Geschwister, wenn es darum geht, im Leiden Geduld zu beweisen, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat, denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voll Mitgefühl.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich mit meiner Frau Andrea heute Morgen hier bei euch sein darf und dass wir Gemeinschaft haben dürfen, gemeinsam einfach uns Gottes Wort aussetzen dürfen. Unser heutiger Text, den wir gelesen haben, der gehört ja zum Jakobusbrief und ihr habt in letzter Zeit schon einige Predigten zum Jakobusbrief gehabt. Der heutige Text spricht ganz zentral von dem Thema der Wiederkunft Jesu. Dass Jesus wiederkommen wird, ist eine der wichtigsten, zentralsten Aussagen des Neuen Testamentes. Von 27 Schriften des Neuen Testamentes sprechen nicht weniger als 22 ganz offen von der Wiederkunft des Herrn Jesus. Jesus selbst hat darüber gesprochen. Paulus, Petrus, Johannes, der Schreiber des Hebräerbriefes und eben auch Jakobus. Sie alle schreiben darüber, dass Jesus wiederkommen wird. Im apostolischen Glaubensbekenntnis aus dem 5. Jahrhundert nach Christus heißt es, er, Jesus, sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Die Lehre und die Erwartung, dass Jesus wiederkommen wird, war für den Glauben und das Leben der ersten Christen, der frühen Kirche, von größter Bedeutung. Da stellt sich die Frage, welche Bedeutung hat die Wiederkunft Jesu für uns, für unser persönliches Leben und für unsere Kirche heute? Und so lautet mein Thema für heute Morgen, Jesus kommt wieder, wie leben wir damit? Jesus kommt wieder, wie leben wir damit? Anhand unseres Textes aus Jakobus 5 wollen wir uns in drei Punkten diesem zugegebenermaßen wirklich großen Thema wenigstens annähern. Ich habe dazu drei Punkte. Genau. Erstens, weil wir auf das Kommen Jesu warten, leben wir geduldig. Weil wir warten, leben wir geduldig. Zweitens, weil Jesus der Richter ist, leben wir ohne zu richten. Drittens, weil Jesus am Ende alles gut machen wird, leben wir standhaft. Komm zu meinem ersten Punkt. Weil wir auf das Kommen Jesu warten, leben wir geduldig. Warten steht bei uns Menschen nicht besonders hoch im Kurs. Ich rede jetzt gar nicht von der Deutschen Bahn. Unlängst war ich im Netto einkaufen und ich stand in einer schon wirklich beachtlich langen Schlange an der Kasse. Plötzlich war da, ich weiß gar nicht, wo sie herkam, eine kleine, drahtige, ältere Frau. Sie reckte den Kopf hoch und meinte kurz und zackig, so eine lange Schlange, das geht gar nicht. Ich gehe da jetzt vor zu der Kassiererin, und die sollen gefälligst eine zweite Kasse aufmachen. Weg war sie. Auch wenn wir uns oft mit Warten wirklich schwer tun. Gott hat das Warten von Anfang an in die Schöpfung hineingelegt. Frage an euch. Was ist das erste Wort, das wir in der Bibel von einem Menschen hören? Wer hat eine Idee? Was ist das erste Wort, das in der Bibel uns von einem Menschen überliefert wird? Das erste Wort, das ein Mensch redet in der Bibel. Ist interessant. Das erste Wort, das wir in der Bibel von einem Menschen hören, eine Idee? Saskia? Genau, das ist schon mal super. Adam ist super, genau. Noch vorher. Das erste Wort, das wir von einem Menschen, in dem Fall von Adam, hören, heißt endlich. 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 Das ist von Adam, er ruft es aus, als er Eva sieht. Und dieses endlich bringt sein sehnsüchtiges Warten zum Ausdruck, das dann mit Eva in Erfüllung geht. Aber warten, es liegt in der Schöpfung und es gilt nicht nur für den Menschen, es ist regelrecht ein Schöpfungsprinzip. Psalm 104, Vers 27 bringt es so auf den Punkt. Alle deine Geschöpfe warten auf dich, dass du ihnen Speise gibst zur rechten Zeit. Was allgemein für die ganze Schöpfung gilt, gilt in einem besonderen Maße für Menschen, die bewusst mit Gott leben möchten. Ob im Alten oder im Neuen Testament, Gott mutet seinen Leuten, er mutet dir und mir zu, dass wir Menschen des Wartens sind. Abraham und Sarah mussten 25 Jahre warten, bis sie den verheißenen Isaak in Händen halten konnten. Josef war circa 13 Jahre im Gefängnis, bevor er langsam zum zweitmächtigsten Mann des ägyptischen Reiches aufgestiegen ist. Das Volk Israel war über 400 Jahre in Ägypten versklavt, ehe Gott durch Mose sein Volk befreit hat. Hannah litt jahrelang unter ihrer Kinderlosigkeit, bevor sie Samuel gebären durfte. Der junge, schon zum König gesalbte Teenager David musste insgesamt ca. 22 Jahre warten, bis er offiziell als König über ganz Israel eingesetzt wurde. Das letzte Buch des Alten Testamentes wurde vom Propheten Maleachi ungefähr 430 Jahre vor Christus geschrieben. Danach hört Israel kein Wort mehr für 400 Jahre von Gott. Sie müssen warten. Erst mit Johannes dem Täufer, 400 Jahre später, wird der nächste Prophet Gottes geboren. Und dann wurde Jesus geboren. Circa 40 Tage nach seiner Geburt wird Jesus in den Tempel nach Jerusalem gebracht. Alle männliche Erstgeburt in Israel wurde Gott geweiht, so auch Jesus. Dort im Tempel begegnen zwei Menschen diesem Baby Jesus. Wir lesen: Damals lebte in Jerusalem ein gerechter und gottesfürchtiger Mann namens Simeon. Er wartete sehnsüchtig auf den, der Israel Trost und Rettung bringen würde. Ein paar Verse weiter lesen wir: Damals lebte auch eine alte Prophetin in Jerusalem. Sie hieß Hanna. Und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Wir sehen, zu allen Zeiten, ob vor oder nach dem Sündenfall, gilt, zu echtem Menschsein gehört das Warten. Umgekehrt, nur wer wartet, wer etwas erwartet, lebt echtes Menschsein. Und die Frage ist, worauf wartest du gerade in deinem Leben? Ich hoffe, du wartest auf was. Was erwartest du für dein Leben? Über die noch junge Gemeinde in Thessaloniki schreibt Paulus den bemerkenswerten Satz. Die Leute erzählen, wie ihr euch zu Gott bekehrt habt, weg von den Götzen, um zwei Dinge zu tun. Erstens, um dem wahren und lebendigen Gott zu dienen und zweitens, um auf seinen Sohn zu warten, der aus dem Himmel zurückkommen wird. Da haben sich Menschen zu Gott bekehrt, um zwei Dinge zu tun. Jesus zu dienen und aktiv darauf zu warten, dass er wiederkommen wird. Das Warten auf die Wiederkunft Jesu ist nach neutestamentlichem Zeugnis einer der wichtigsten und unerlässlichen Orientierungspunkte für ein Leben als Kind Gottes, für unser Leben als Christen, für unser Leben in der Nachfolge Jesu. Und damit sind wir wieder zurück bei Jakobus und unserem Text. Und wir lesen nochmal die Verse 7 und 8 aus dem Kapitel 5, wenn sie kommen. Ja. Da heißt es: Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Was war die Situation der Geschwister, an die Jakobus damals schreibt? Die Verse unmittelbar vor unserem Text machen klar, einige von ihnen wurden von reichen Leuten ausgebeutet. Ihnen wurde der Lohn vorenthalten. Dadurch sind sie mit ihren Familien in wirkliche Not gekommen. Und es ist ihnen wahrscheinlich noch Schlimmeres widerfahren. Ihnen geschieht zum Himmel schreiendes Unrecht. Diesen Geschwistern nun ruft Jakobus zu: Seid geduldig, haltet aus, wartet, bis der Herr wiederkommt. Wo erlebst du vielleicht in deinem Alltag im Moment Unrecht? Für junge Leute, das belegen alle Umfragen, steigen alle möglichen Herausforderungen. Es gibt Cybergrooming, es gibt Mobbing. Aber auch die Älteren von uns können gemobbt werden am Arbeitsplatz. Aber vielleicht erlebst du in dieser Form nicht direkt Unrecht. Aber du erlebst vielleicht Krankheit. Du bist krank, vielleicht schwer krank. Dein Arbeitsplatz ist unsicher oder du machst dir Sorgen um deine Kinder. Vielleicht bist du auch mit manchem unzufrieden, wie es in der Gemeinde läuft. Vielleicht bist du jung und fragst dich, wie es, so wie es in dieser Welt wirklich aussieht, wie es mit deinem Leben weitergehen kann und soll. Vielleicht spürst du das Älterwerden. Du spürst, wie die Kräfte nachlassen. Für all diese Situationen gilt, wir können nicht einfach aussteigen, können die Umstände nicht einfach ändern. Und für all das brauchen wir eines mehr als alles andere: Geduld. Wir brauchen Geduld. Und vielleicht denkst du, ja, das stimmt, aber ganz ehrlich, woher nehmen, wenn nicht stehlen? Es gibt ein Lied, das heißt: Der ewig treue Gott. Der Text des ersten Verses lautet: es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Und dieses Lied, der Text, knüpft an Jesaja 40, Vers 31 an. Die auf den Herrn warten, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Was ihr hier seht, ist klar, ist ein Kompass. Und genau wie es sein soll, zeigt die Kompassnadel straight, ganz genau, in Richtung Norden. Aber wie kommt das? Nun, die Erde ist von einem physikalischen Kraftfeld, dem Erdmagnetfeld, umgeben. Dieses Magnetfeld übt eine ausrichtende Kraft aus, und zwar auf die Kompassnadel, und lässt diese immer ganz genau nach Norden zeigen. So können wir uns mit einem Kompass orientieren, auch wenn schon längst unser Handy-Akku alle ist. Der Kompass funktioniert immer. Dieser Kompass ist ein Bild für unser geistliches Leben. In dem Moment, wo wir uns mit unserem Leben darauf ausrichten, dass Jesus wiederkommen wird, treten wir in Gottes Kraftfeld ein. Wir werden geistlich ausgerichtet. Wir werden sozusagen geistlich eingenordet. Wir werden eingenordet. Wir bekommen Kraft und wir bekommen Hoffnung für unser Leben. Warum? Weil uns versprochen ist, Jesus wird wiederkommen und er wird alles gut machen. Er wird alles gut machen mit deinem und mit meinem Leben, mit dem Leben seiner Gemeinde. egal, was in meinem und deinem Leben aktuell auch los sein wird, wie gedrückt aktuell auch los ist, wie gedrückt, wie dunkel, wie wenig Hoffnung vielleicht an der einen oder anderen Stelle da ist. Es wird gut werden, spätestens, wenn Jesus wiederkommt und seine Königsherrschaft aufrichten wird. Diese Wahrheit will Jakobus mit dem Beispiel des Bauern verdeutlichen. Wo nimmt eigentlich ein Bauer seine Kraft, seine Geduld für seine tägliche Arbeit her? Wo nimmt er die her? Nun, er wartet auf die Ernte. Er erwartet sie. Im Blick auf die wiederkehrende Ernte findet er die Kraft zur Geduld. Dabei geht es nicht um ein Warten in der Hängematte mit einer Tasse Cappuccino in der Hand. Nein, es geht um ein Warten während des ganz normalen Arbeitens mit seinen täglichen Herausforderungen. Ich habe einen erwachsenen Gitarrenschüler, der ist kein Landwirt, aber er arbeitet in einem Winzerbetrieb. Und da gibt es ja doch viele Ähnlichkeiten. Auf die Frage, was er denn das ganze Jahr über so zu tun hat, antwortet er: Ganz wichtig und langwierig ist der Rebschnitt, der Austausch von Rebstöcken, alte raus, neue rein. Daneben Drahtarbeiten, Unkrautentfernung und Begrünung zwischen den Rebzeilen. Das Instandhalten von Beregnungsanlagen, das Spritzen und dann natürlich der eigentliche Höhepunkt, die Ernte selbst, das Abernten der Trauben und dann die Weiterverarbeitung der Trauben. Egal ob Winzer oder Bauer, was ihnen bis auf den heutigen Tag die Geduld für ihre Arbeit gibt, ist die Ernte, die sie im kommenden Jahr erwarten. Lieben, auch wenn wir nicht wissen, wann Jesus wirklich wiederkommen wird und ob wir das noch zu Lebzeiten oder erst als Auferstandene erleben werden. Die Lehre von der Wiederkunft Jesu ist der Nordpol. Sie ist der Polarstern für unser Leben mit Gott. Wenn ich weiß, dass das Beste, und das ist keine Vertröstung, wenn ich weiß, dass das Beste niemals hinter mir, sondern immer vor mir noch ist. Wenn ich das weiß, dann hat das massive Auswirkungen auf meinen Alltag, auf die Art und Weise, wie ich auf meinen Alltag und die Situationen, die ich nicht ändern kann, wie ich damit umgehen kann. Jemand hat es so ausgedrückt. Nee, jetzt bin ich zu weit. Warte aktiv auf das Wiederkommen Jesu und du wirst für alle möglichen und für alle unmöglichen Lebenslagen Geduld, Kraft und Hoffnung finden. Warte aktiv auf das Wiederkommen Jesu. Es ist eine Wahrheit, die einen Bezug zu unserem Leben hat. Warte aktiv darauf, dass Jesus wiederkommen wird und alle Dinge richten wird. Und du wirst für alle möglichen und unmöglichen Lebenslagen Geduld, Kraft und Hoffnung finden. Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Weil Jesus der Richter ist, leben wir ohne zu richten. In Vers 9 unseres Textes lesen wir nochmal: Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. Es gibt ja viele musikalische Leute in Gemeinden. Und es gibt auch zu Zeiten von Jakobus wohl Geschwister, die gerne mal ein Lied angestimmt haben. Und das ist eine wunderbare Sache. Ich kann mich noch erinnern an unseren Baueinsatz in Landau. Plötzlich hat er zwischendurch, nicht immer, aber zwischendurch mal irgendeiner angefangen, hat ein Lied angestimmt. Und man hat miteinander Gott gelobt, während man gearbeitet hat oder beim Essen. Oder beim Putzdienst. Oder einfach auch so, wenn wir als Geschwister mal beim Kaffeetrinken zusammen sind. Jemand hat die Idee und man singt ein Lied. Und das richtet aus. Das gibt Kraft. Vor diesen Liedern warnt Jakobus nicht. Sondern er warnt vor Klageliedern. Er warnt uns davor, uns fortwährend über andere zu beklagen und über sie zu jammern. Ja, es gibt in Gemeinde Sünde und es gibt Fehlverhalten. aber diese können benannt werden. Und es gibt Wege, wie wir das ausräumen können. Das Neue Testament zeigt uns auf der Grundlage der Vergebung Wege, wie wir auch bei Versagen richtig, gut, heilsam miteinander umgehen können. Aber wer sich fortlaufend über andere beklagt und über sie jammert, tut es meistens nicht in direktem Kontakt zu der betreffenden Person, sondern redet lieber mit Dritten, mit Vierten, mit Fünften und gerne auch noch mit Sechsten. Wo das geschieht, wird das vertrauensvolle Miteinander, das Band des Friedens, von dem Paulus spricht, es wird zentral in der Gemeinde angegriffen. Davor warnt Jakobus mit einem doppelten Hinweis. Erstens, Jesus kommt wieder. Er kommt auch als Richter. Und er wird ein solches Verhalten nicht durchgehen lassen. Er wird es spätestens richten, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und das wird schmerzhaft sein. Wir werden nicht verloren gehen. Darum geht es gar nicht. Aber es wird ein schmerzhaftes Erkennen sein, dass wir nicht richtig gehandelt haben. Zweitens, weil Jesus der Richter ist, steht ihm allein ein endgültiges Urteil über Menschen zu. Zu richten ist einfach nicht unser Job. Es ist die Aufgabe Jesu. Wir sollen uns mit dem Urteilen zurückhalten. Ja, es braucht immer wieder ein vorsichtiges Beurteilen. Das von Gebet und der Bitte an Gott um Weisheit, davon handelt der Jakobusbrief an vielen Stellen, die Bitte um Weisheit. Wir sollen beurteilen und wir müssen prüfen. Aber mit der Bitte um Weisheit von Gott. Beurteilen und prüfen, ja, verurteilen, nein. Ich möchte zu diesem Punkt noch einen anderen Gedanken bringen, weil ich glaube, dass er wichtig ist. Vielleicht ist jemand hier, dem es bei dem Gedanken an Jesus, den Richter, aus ganz anderen Gründen nicht gut geht. Und du hast kein Problem damit, dass du dich ständig über andere beklagen würdest und sie so verurteilst. Aber du beurteilst und verklagst dich selbst. Dein Problem ist, dass du dein eigener Richter geworden bist. Wir können uns nicht gegenseitig in die Köpfe schauen. Aber ich kenne meinen Kopf. Der ist anders wie eurer. Aber nicht so anders, dass ich nicht sicher wäre, dass so wie wir hier sitzen, manche mit diesem Problem zu kämpfen haben. Du bist dein eigener Richter geworden. Wenn dann Jesus als Richter ins Spiel kommt, ist das keine Erleichterung. Denn wenn du schon so streng mit dir bist, wie streng muss dann erst Jesus sein, der dich doch noch viel besser kennt als du? Und das löst noch mehr Unbehagen oder sogar Angst aus. Ich kenne dieses Problem aus eigener Erfahrung. Das ständige, zumindest phasenweise, das ständige selbst, sich selbst negativ kommentieren, sich selbst ständig zu verurteilen, ist kein Zeichen besonderer geistlicher Reife. Es hat das Potenzial, uns innerlich zu zersetzen, zu zermürben, unser geistliches Leben lahmzulegen. Mir hat die Verinnerlichung von drei Wahrheiten geholfen. Vielleicht helfen sie dir auch. Erstens, Jesus will, dass der Grundton meines Lebens trotz aller Herausforderungen Freude ist. Er will, dass wir in Freude leben. In Johannes 17, Vers 13 betet Jesus zu seinem Vater, dass er möchte, dass seine Jünger ganz von seiner eigenen Freude erfüllt werden. Trotz Problemen soll der Grundton meines Lebens die Freude sein. Zweitens, Jesus ist nicht nur mein Richter, er ist auch mein Anwalt. Er ist beides in Personalunion. Richter und Anwalt. In Hebräer 7, Vers 25 heißt es, er, Jesus, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie, für mich einzutreten. Ich habe in Jesus nicht nur einen absolut gerechten Richter, sondern auch einen ganz persönlichen Anwalt, einen permanent für mich aktiven Fürsprecher. Drittens, dass Jesus mein Richter ist und nicht ich selbst, ist keine B, sondern eine Entlastung. Weil Jesus es auch als Richter immer noch gut mit mir meint. Viel besser als ich mit mir selbst. In 1. Korinther 4, Vers 3 und 4 schreibt Paulus dazu Folgendes. Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Paulus weigert sich, sich selbst ins Visier zu nehmen und über sich selbst zu Gericht zu sitzen. Entscheidend ist das Urteil, das der Herr über mich spricht. Das Urteil, das Jesus über dich und mich sprechen wird, wird absolut gerecht sein. Es wird absolut gut sein. Es wird befreiend und es wird lebensspendend sein. Das schönste praktische Beispiel, das ich im Neuen Testament für diese Wahrheiten gefunden habe, ist die Begegnung von Petrus mit dem auferstandenen Jesus am See Genezareth. Petrus, der Verräter, begegnet in Jesus seinem Richter und seinem Anwalt. Das war kein leichter Moment für Petrus. Es war ein Gerichtsmoment, aber unendlich liebevoll, heilsam und befreiend für Petrus. Nachzulesen in Johannes 21. Ja, es stimmt, du sollst deine Rechenschaftspflicht vor Jesus nicht auf die leichte Schulter nehmen. Keiner von uns. Aber zugleich gilt, vor diesem Richter, der bis in alle Ewigkeit auch dein und mein Anwalt ist, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Weil das so ist, kann ich mittlerweile, das war lange nicht so, mittlerweile kann ich mich darauf freuen, dass Jesus wirklich mein Richter ist. Er ist mein Richter und er ist auch dann noch gut zu mir und es wird heilsam werden. Und ich wünsche euch, jeden von uns, dass wir uns freuen können, dass Jesus unser Richter ist. Ich komme zum dritten und letzten Punkt. Es ist tatsächlich auch der kürzeste. Weil Jesus am Ende alles gut machen wird, leben wir standhaft. Wir lesen nochmal die Verse 10 und 11 unseres Textes. Geschwister, wenn es darum geht, im Leiden Geduld zu beweisen, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat. Denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voll Mitgefühl. Noch einmal greift Jakobus das Thema der Geduld in schwierigen und leidvollen Situationen auf. Es ist eben ein wichtiges Thema. Und er verweist uns auf die Propheten des Alten Testamentes, die im Auftrag und im Namen Gottes geredet haben. Sie wollten bewusst für und mit Gott leben und sind gerade dadurch in große Not gekommen. Sie, sagt Jakobus, sollen wir uns zum Vorbild für geduldiges Warten auf Gottes Eingreifen nehmen. Und namentlich wird Hiob genannt. Die niederschmetternden Botschaften, die er bekommen hat, sind sprichwörtlich geworden als Hiobs Botschaften. Mitten in all dem unerklärlichen Leid, für ihn nicht zu verstehbaren Leid und den zusätzlich schmerzenden Kommentaren seiner Freunde, bricht es dann in Kapitel 19, Vers 25, in diesen berühmten Versen aus Hiob heraus. Doch ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Zuletzt erhebt er sich über den Staub. Ihn selbst werde ich sehen. Ja, meine Augen schauen ihn an. Er wird kein Fremder für mich sein. Ich sehne mich von Herzen danach. Und genau da sind wir wieder am Anfang. Hiob ist ein Mensch, der auf etwas wartet, der eine tiefe Sehnsucht nach einem Ereignis hat, das noch in der Zukunft liegt. Nämlich die Begegnung mit Gott, die alles zurechtrücken wird. Die alles zu einem guten Ende für ihn führen wird. Kein Leid konnte diese Hoffnung, dieses Wissen, diese Erwartung Hiobs auslöschen, zerstören. Darin soll er uns Vorbild sein und uns daran erinnern, wie bei Hiob, wird Jesus auch bei dir und bei mir am Ende alles unfassbar gut machen. Ganz egal, wie dunkel und sorgenvoll es an manchen Punkten in deinem Leben vielleicht aktuell auch aussieht. Während wir so auf das Wiederkommen von Jesus warten, wird uns der Heilige Geist die Kraft und Geduld schenken, im Vertrauen standhaft zu bleiben. Warum dürfen wir uns da sicher sein? Jakobus sagt es uns, weil der Herr zutiefst barmherzig und voller Mitgefühl ist. Er kennt deine und meine Situation ganz genau. Er weiß, was er uns zumuten kann. Und er lässt uns nicht im Regen stehen. Er ist da, er fühlt mit uns mit und wird uns das geben, was wir wirklich brauchen. Oder er wird die Situation ändern. Zu seiner Zeit. Spätestens, wenn Jesus wiederkommt. Ich möchte schließen mit einem Segenswunsch von Paulus, und zwar aus dem 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, Vers 5. Dort heißt es, der Herr richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf das Kommen seines Sohnes, Jesus Christus. Amen.